die schneiden jetzt schon mit vom Fernsehen, ne? Dass sie das
wissen. Okay. Ja? Okay. Frau Reinhold, ganz herzlichen Dank Ihnen für Ihre kurze Ansprache. Auch Frau Schütze, Ihnen vielen Dank für die Organisation des Kongresses. Und nun, meine Damen und Herren, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, hier den zweiten IAS des Web 2.0 in Deutschland hier mitmachen zu dürfen. Letzte Woche noch war ich in San Francisco, sogar am Montag diese Woche habe ich Zeit in Stanford, bin dann eben abends erst gestern angekommen. Letzte Woche wurden angeblich 11.000 Leute auf der Web 2.0 Expo in San Francisco gezählt. Das heißt also, es ist nicht nur eine Blase, die bereits schon wieder geplatzt ist, sondern auch ganz deutlich im Aufsteigen. Großes Enthusiasmus, große Menschenmengen sind dafür interessiert. Ich dachte mir, in der Zeit, die ich heute bei Ihnen habe, möchte ich am Anfang zusammenfassen, was drüben sich gerade so abspielt, was so die Einsichten sind, die ich dort mitbekommen habe, bevor ich mich des Vortrages widme, nämlich dem Thema des Social Searches. Worum eigentlich im Web 2.0? Web 1.0 ging um Business, um Commerce. Da ging es darum, Daten zu sammeln und es ging darum, Experimente zu tun. Beides war in der Pre-Web-World nicht so einfach möglich. Das Datensammeln bei Amazon.com, wir fallen im Jahr etwa 1 Terabyte an Daten an, erlaubt es, viel besseres Customer Relationship Management zu betreiben, als früher der Fall war, wo man nicht wusste, was tatsächlich ein Kunde sich anschaut, wo man die Aufmerksamkeit des Kunden nicht richtig kannte oder verhalten kannte. Web 1.0, da ging es auch bereits schon um Experimentieren. Wenn man nicht genau wusste, ob man diese Version oder jede Version zeigen sollte, hat man eben der einen Hälfte der Kunden die eine gezeigt, der andere Hälfte der Kunden die andere und dann gemessen, was besser läuft. Aufgrund der Metriken, auf die man sich vorher verständigt hat, bei Amazon zum Beispiel waren das die anderen Teile. Man kann aber auch natürlich Revenues nehmen oder alte Metriken wie Pageviews sich anschauen. Das war Web 1. Web 2.0, da geht es um die Menschen. Tim O'Reilly hat den Term Architectures of Participation geprägt, also das Mitmachen-Web auf Deutsch. Es geht darum, nicht nur, dass die Firmen beitragen, sondern dass die Kunden beitragen. Ich habe letztes Jahr mal in einem Interview gesagt, wir sind vom E-Business zum Me-Business gegangen. Es ist nicht nur so, dass die Firma im Mittelpunkt steht, sondern das Individuum im Mittelpunkt steht. Wenn ich zum Beispiel Craigslist anschaue, jeden Monat gibt es dort 10 Millionen neue Kleinanzeigen. Die Algorithmen, die dafür verwendet werden, sind auf Menschen bestimmt. Menschen haben die Möglichkeit zu sagen, welche Anzeigen ihrer Meinung nach inappropriate sind. Und automatisch werden sie dann weggeraus. Also keine Editoren mehr, die bezahlt werden, sondern die Kunden selbst entscheiden sich, was passend und was nicht passend ist. Das war die Architectures of Participation. Danach kam Interaction, also nicht nur als einzelne Sterne, die Leute zu haben, die sie produzieren, sondern Aktionen zwischen Kunden zuzulassen. Was heißt das fürs Marketing zum Beispiel? Das bedeutet C2C, dass Leute sich gegenseitig was verkaufen. Heute heißt C2C, dass Leute sich gegenseitig verkaufen. Motor. In Deutschland gibt es eine Seite, ich glaube, motor-talk.de, wo zu einem gewissen Zeitpunkt etwa 6.000 Leute sich darüber auslassen und miteinander reagieren. Fragen, wie man zum Beispiel beim VW-Käfer die Zündkerzen auswechselt. Also, das sind 6.000 Leute, die Customer Service betreiben in der Interaktion mit anderen Kunden. Also, das erste war Participation, Interaction. Aber was das Endziel ist, ist Groups, Community und Collaboration zu schaffen. Warum gibt es eigentlich Firmen, meine Damen und Herren? Eine Antwort ist, dass es gibt, weil die Kosten der Kollaboration in einer Firma kleiner sind, als wenn man keine Firma gegründet hätte. Sowohl die Transaktion als auch die Suchkosten. Wenn wir uns aber überlegen, dass genau das die Dinge sind, die das World Wide Web reduziert, Kommunikationskosten sind praktisch null geworden, Suchkosten sind praktisch null geworden, dann heißt es, dass eine Attacke auf traditionelle Firmen steht und Web 2.0 es genau eben darum geht, hier zu versuchen, wie können wir Leute miteinander kollaborieren lassen, ohne dass sie zu traditionellen Firmen gehören. Also Crowdsourcing, wie man eben aus einer Gruppe Dinge rausholt, ist mehr als nur ein soziales Netzwerk, wo man gerade raus, wo jemand gerade ist oder wie er sich gerade fühlt. Es geht darum, im Web 2.0 Mass Collaboration zu ermöglichen. Warum machen die Leute mit? Ich glaube, einer der Treiber dafür ist ein Need for Belonging. Was im Web geschieht, ist, dass auf der einen Seite zwar beliebig viele Kontakte irgendwie gepflegt werden, auf der anderen Seite aber die meisten Menschen sehr einsam sind. Und diese Architecture of Collaboration, diese Community, diese Gruppen, die sich so langsam herausbilden, ich glaube, der Grund, dass die Leute mitmachen, ist, dass sie ihnen ein gewisses Belonging, ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl geben. Collective Intelligence ist mehr als nur 100 Millionen Leute zu haben, die auf MySpace sich produzieren. Mit Collective Intelligence geht es darum, die Intelligenz der User, der Mitmacher, zu bündeln. Ein Beispiel ist, wie gelingt es, Spam auf Blogs zu reduzieren? Ein ähnlicher Gedanke, wie wir bei Craigslist hatten, nämlich, dass wir die Benutzer in die Lage zu versetzen, diesen Spam zu entfernen. Meine Vorlesung Stanford schreibe ich meine Lecture Notes nicht mehr selber, sondern ich habe ein Course Wiki, in dem die 50 Studenten sich nach jeder Vorlesung zusammen und hier Lecture Notes produzieren, also Vorlesungsmitschriften produzieren, die weitaus besser sind, als was ein Einzelner hinbringen könnte. Ich habe mehrere Gedanken dazu, was ihr eingefallen ist, was früher in Vorlesungsmitschriften nie der Fall war. Als ich Student war in Deutschland, 20 Jahren, habe ich natürlich auch meine eigene Vorlesung mitgeschrieben. Aber dabei blieb es dann auch. Die Collective Intelligence, die Funktion, diese Kollaboration, die ist ganz zentral im Web 2.0. Von Hause aus bin ich ja Physiker und im Physiker geht es immer darum, Sachen zu messen. Der Vortrag nach von Nielsen Net Ratings geht um Messen, ich möchte ihn nicht vorgreifen. Ich möchte nur ein paar Punkte hier sagen. Im Web 1.0 ging es darum, Impressions zu messen. Im Web 2.0 geht es darum, den Impressed zu messen. Also im Web 1.0 ging es um Page Views, um Reach, Dinge, die auch der traditionellen Presse herkamen. Im Web 2.0, wie können wir das Engagement von Nutzern tatsächlich messen? Wie war wirklich der User, dem wir ein Ad gezeigt haben? Manchmal sagen wir, dass von einer Money Economy zu einer Intention Economy zu einer Attention Economy gegangen sind. Die Menschen, die im Web 1.0 die Klicks gemessen haben, primär Transaktionen. Dann in der Search Economy die Intentionen, die meine Search Engine mitteile, was mich gerade interessiert, weiß die Search Engine sehr viel bereits über meine Intentionen, aber noch nichts über meine Aufmerksamkeit. Und im Web 2.0 ging es darum, die Aufmerksamkeit zu messen. Was heißt das zum Beispiel? Ich weiß nicht, ob einige RSS-Readers verwenden, um zum Beispiel Artikel, Blogs zu lesen. Der RSS-Reader weiß recht genau, wofür sie sind. Zum Beispiel, wenn sie jemandem einen Artikel weiterschicken, dann heißt es, sie haben sich dafür interessiert. Oder wenn Sie ihn mit einem Tag zu einem Label versehen und irgendwo einordnen, das heißt, Sie möchten sich daran erinnern. Oder wenn Sie zum Beispiel irgendwie einen Kommentar machen, das sind alles Attention Gestures, Gesten der Aufmerksamkeit. Also mit der 2.0 geht es darum, die Aufmerksamkeit zu messen. Ein Problem ist, dass die Technologie, die traditionell verwendet haben, und mit Page Views, Page Impressions so weiter gut gemessen wird, dass die Technologie sich geändert hat. Wir hörten hier Ajax-Erfinder hier und wir sehen dann, dass auf einer einzelnen Seite sich viel mehr abspielt heutzutage als sie gespielt hat. Das heißt also, wenn wir die Interaktion auf einer Seite uns nicht anschauen, dann unterschätzen wir die Aufmerksamkeit, die diese Seite gewidmet wurde. Auf der anderen Seite, ich habe Anfang der MySpace ja das Consulting betrieben. MySpace hat eine Unmenge von Pageviews pro Tag, mehr als 1 Milliarde. Aber ein Großteil davon sind nur ganz kurze, Instant-Measure-artige Sätzchen, die zwischen den Users auslösen. Also ich erwarte, dass einige tiefe Gedanken wir uns hier machen müssen, wie wir die Aufmerksamkeit, zum Beispiel der RSS gesagt, was für andere Dimensionen drin sind als Pageviews und Users, wie wir die Aufmerksamkeit hier im Web 2.0 messen. Heißt, die PR-Agency wird mit ihnen ganz ehrliche, tiefe Gespräche führen müssen, was sie eigentlich erreichen wollen und was sie erreichen wollen, erreicht haben. Neben den Metriken sind die Daten natürlich sehr wichtig. Im letzten Jahr allein ist der Preis, der Speicherpreis um 85% gefallen. Ein Tab kostet heutzutage noch 300, 400 Dollar. Also Speicherplatz ist wirklich kostenlos. Da nun so viel gespeichert wird, kommen ganz fundamentale Fragen hier im Web 2.0 auf uns zu. Zum Beispiel, bewegen wir uns von einer Vendor-Control zu einer User-Control der Daten? Wem gehören die Daten? Wenn Sie zum Beispiel bei Google nach was suchen, wem gehört die Suche? Ihnen? Die Kunden erwarten viel mehr Transparenz in die Prozesse. Zum Beispiel, wenn ich meinen Flug buche und mir gesagt wird von Expedia, es gibt nur noch einen einzigen Sitzplatz zu diesem Preis. Das ist eine Transparenz, die geschaffen wird. Ich kann nur sagen, ich hoffe, dass es auch so stimmt. Und denn wenn das nur ein leerer Werbegag ist, das jetzt bringen möchte, mich jetzt direkt entscheiden, sowas fliegt sehr schnell auf. Package Tracing. Mit der größten Selbstverständlichkeit heutzutage, dass ein Paket, was irgendwo im hinteren China aufgegeben wird, genau getrackt werden kann. Dass man weiß, wann es in Urumqi abgeht und wann es in Xinjiang irgendwo ankommt. Closed Data und Open. Früher waren Daten häufig ein Herrschaftswissen, etwas, was vielleicht die Wirtschaft ihnen gar nicht mitteilen wollte, was sie so alles über sie weiß. Auch in der Wissenschaft war es häufig so, dass diejenigen, die hatten, auch im Endeffekt diejenigen waren, die dann damit berühmt wurden. Dass die Analyse nicht das Wichtige war, sondern die Kollektion der Daten. Wissenschaft hat sich geändert. Es gibt viele Open Repositories, zum Beispiel für DNA-Analyse, wo viele an den gleichen Daten arbeiten. Das Gleiche trifft auch für die Wirtschaft zu. Wer ist denn seinen Daten interessiert, mehr als der Kunde? Wahrscheinlich niemand. Wenn Sie es also ermöglichen, dass der Kunde sich zum Beispiel selbst eine CRM-Schlange hinten anstellen kann und sagt, ich interessiere mich für Kameras, bitte teilen Sie mir mit, wenn es irgendwas Neues gibt. Dass Sie tatsächlich die Aufmerksamkeit des Kunden voll haben, dass er sich wirklich dafür interessiert, denn sonst hätte er es nicht eingetragen. Und damit, danke der Werbung, Leute mit irgendwas zuzumüllen, die überhaupt nicht interessiert. Als ich gestern Abend Frankfurt am Flughafen ankam, habe ich wirklich gewundert, mit welchen Sprüchen man da angesprochen wird. Es wird ganz anders, wenn wir uns erlauben, dem Kunden seine eigenen Daten zu verbessern oder ihm sich selbst preiszugeben, dass sich für etwas ganz Spezielles interessiert. Die müssen meiner Meinung nach, die Kunden produzieren, auch übertragbar sein. Zum Beispiel Facebook. Die Firma, die anfänglich nur auf Unis war, mittlerweile als soziales Netzwerk für alle zugänglich ist, erlaubt es Kundenmitgliedern, die Daten, die sie produziert haben, ganz leicht rauszunehmen. Das Wiki, was ich für die Vorlesung verwende, mit einem Knopfdruck, alles, was produziert wurde, exportiert. Die größere, tiefere Frage da ist, was heißt es, etwas zu löschen? Denn wenn jetzt zum Beispiel ein Student irgendeine Bemerkung reinschreibt und sich danach überlegt, ach, vielleicht war ich doch nicht so intelligent und die löscht. Vielleicht hat es wirklich jemand kopiert und woanders hingetan. Das ist also nicht ganz einfach, die Frage. Queries, also Anfragen, sollten auch als Daten verwendet werden. Wir können nämlich auch von Anfragen lernen. Wenn Kunden nach gewissen Dingen wieder und wieder fragen, dann heißt es, dass da irgendein gewisses Bedürfnis darin besteht. Ein Resultat 2.0 von der Gesellschaft, wo jede über alles spricht, ist, dass Kooperationen im Prinzip nackt dastehen werden, ohne Kleider. Dass, wenn es irgendwas Interessantes gibt, die Kunden irgendwann das rausfinden werden. Das heißt, Integrität, die nicht unbedingt früher das Wichtigste war, sondern eher irgendwie Druckglanzbroschüren rauszuschieben, Integrität ist zentral geworden. Wenn Kunden versuchen, sich beeinflussen zu lassen von Mitarbeitern, die irgendwelche Produkte hochchatten, das funktioniert nicht mehr. Eine Umfrage unlängst hat ergeben, dass im Marketing 65% aller Kunden, 2/3 aller Kunden, tatsächlich eine Two-Relationship mit den Brands haben möchten und auch bereit sind dafür, um das hinzubekommen, Daten mit den Firmen. Was heißt Web 2.0 und Arbeit? Das alte Modell war Recruit, Train, Retain. Also das Gedanke ist, ich selbst verkaufe an irgendeine große Firma und dann darauf hoffe, dass die Firma sich um mich bis zum Lebensende kümmert. Das tue ich nicht, wie Sie alle wissen. Das Neue ist Engage, Interact, Evolve. Und der View ist, dass, zitiere hier, I'm an investor of my intellectual capital and want to see return on my investment. Das heißt also, genau wie ich mein Geld investiere, vielleicht im Stock Market, vielleicht unter der Matratze, und dann mit verschiedenem Risiko bereit bin, da zu leben, so auch, dass ich hier mein Intellectual Capital investiere und dann möchte ich da mein Return on Investment sehen. Transparenz, liquide, kaum Schicks. Don Tapscott hat einen sehr guten Vortrag auf der Web2.0-Konferenz gehalten, wo er sich über unterhalten hat. Und hier ein paar seiner Punkte, dass die Autorität in der Gesellschaft von dann in vielen Fällen auf die Kinder umgeschwenkt ist. Warum? Weil die Technologie konstruieren. Ich weiß nicht, wie Sie es mit Ihrem Mobiltelefon halten, aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Ihre Kinder sich besser mit dem Handy auskennen, als Sie es tun. Das Gleiche trifft wahrscheinlich auf dem Computer zu. Ich muss gestehen, ich habe große Probleme, mich in MySpace zurechtzufinden. Und manche sagen, dass eben das bewusst von den Kindern so gemacht wird, dass die Erwachsenen eben nicht zurechtfinden. Was Don Capstock gefunden hat, ist, dass für Kinder 2 Dinge wichtig sind. Wahl, Choice. Und dass sie sich dazu auch bekennen. Und zweitens Kontrolle, insbesondere die Kontrolle der Zeit. 2/3 der Dinge, die Kinder und Jugendliche und Studenten heute wissen, sind von Leuten verfasst, die sie persönlich kennen. 2/3. Eine ganz andere Welt, als in der wir groß geworden sind, wo man eine Zeitung, wo man das Fernsehen ins Radio gehaut hat. Die Kinder und Jugendlichen heutzutage, nach Don Tapscott, haben enorme Bullshit-BS-Indicators. Die wissen viel genauer, mit Dingen umzugehen und glauben viel weniger, als es früher der Fall war. Frage, die gegeben ist, sind die Kinder, die auch im Multitasking groß geworden sind, sind sie tatsächlich besser? Die Frage für mich natürlich ist, wie misst man diese Produktivität? Oder leicht anders formuliert, als erwartet, die Continuous Partial Attention, die heutzutage in vielen Bereichen der Gesellschaft, nicht an sich, auch nicht jetzt gerade hier, der Fall ist, ist sicherlich der Fall, aber ist es erwünscht, dass man eben mit 2 gleichen Zeit Fernsehen schaut, Radio hört und noch kocht. Das sind so ein paar Gedanken, die ich immer gemacht hatte, wo ich Ihnen jetzt so leicht eine Zustandsbeschreibung der gegenwärtigen Gedanken, die sich so mit Web 2.0 abgeben, bringen wollte. Die letzten 10 Minuten meines Vortrages möchte ich noch, wie versprochen, auf Social Search verwenden. Social Search hat seine Ursprünge in Korea. Warum? Das gibt es nur relativ wenig Pages in koreanischer Sprache. Das heißt also, wenn man auf Koreanisch sucht, ich kann Koreanisch, aber wenn man es sucht, wurde mir gesagt, findet man auf dem Web relativ selten nur eine gute Antwort. Die zweite Komponente, die dazu führte, ist, dass, wie Sie wahrscheinlich alle wissen, in Korea ein großer Prozentsatz der Menschen mit High Bandwidth connected sind und auch, dass das Handy eine viel höhere Qualität hat als und ganz besonders auch als Amerika. Das heißt also, die Verbindung, dass wir erstens wenig Original Content in Korean haben und zweitens always on mit High Bandwidth sind, die führte dazu, dass in Korea einige Phänomene gekommen sind. Search und Cyworld ist das andere Phänomen. Hier 2003 Knowledge Search in Korea. Wenig Resultate. Danke. Nun, vielleicht können wir einfach mal die Frage stellen. Was meinen Sie, was solche populären Fragen sind? Wahrscheinlich sind Sie genauso überrascht, wenn Sie sehen, was hier die Fragen sind. Ich verrate Ihnen mal, China ist die Frage im letzten Monat geworden. Was bitteschön soll ich tun, wenn mein Mobiltelefon hingefallen ist? In Korea war letzten Monat die populärste Frage: Why do people close their eyes while they are kissing? Und so weiter. Also Social Search ist nicht, dass die Leute unbedingt jetzt hier Informationen bekommen wollen, sondern zum großen Teil ist das Social das wichtige Element und ist mehr ein Spiel. Eine andere Art eben Architecture Interaction, Leute in eine spielerische Art und Weise umzugehen. Ich habe mich sehr gewundert, als ich ein bisschen mich damit beschäftigt habe und auf diese Fragen gestoßen bin. Hier ist die User Adoption. Das Ganze fing so an Anfang 2003. Naver ist da die Firma, ging dann doch sehr deutlich hoch. Leider ist diese Lampe nicht mehr so. Ja, okay. Was von einer strategisch wichtigen Firma, wichtigen Dimension für Websuchfirmen ist, ist, dass mit einem sogenannten Halo-Effekt Websearch den dahinter hervor. Also Answers fing an, Social Search fing an, Websearch kam hinterher. Ähnlich in Taiwan und hier, was in Taiwan besonders ist, dass hier der Knowledge Search hochging und damit Yahoo Search auch hochging und Google, die Knowledge Search hatten, im Endeffekt nach unten weiter. In Vereinigten Staaten ist es hier heißt, das Yahoo Ask, Answer und Discover hat. Auf der letzten Web-Zentrum-Kongress war Tagging gesprochen. Ein Beispiel für Tagging, is delicious, wo es primär erstmal darum ging, Remember, man möchte sich an etwas erinnern, Share, man ist bereit, es mit anderen zu teilen, und dann auch wiederum Discover. Discovery ist ein Element, für das das Web 2.0 ganz wesentlich ist. Manche Leute sprechen davon, dass wir in eine Discovery kommen, wo wir Dinge selbst entdecken wollen. Also nicht in der Push-Economy, in der wir uns befunden haben, wo Firmen was wir kaufen sollen, sondern in der Pull-Economy, wo wir auf andere Art und Weise, wie zum Beispiel durch Social Search, Dinge entdecken. Hier sind die Yahoo-Zahlen von Hitwise. Und hier ist ein Beispiel, dass irgendjemand muss irgendein Experiment in meinem Highschool-Unternehmen, wie bitteschön, wie lange brauche ich das irgendwelches Essen mit? Und dann gibt es euch da beliebig viele Antworten drauf. Was wir in den Vereinigten Staaten sehen, ist, was den Search anbetrifft, Yahoo etwa flach ist, Google ansteigt und die anderen sind. Der Gedanke von Yahoo, Yahoo Answers zu bauen, Yahoo Answers, was mittlerweile von 10% der Internetbevölkerung verwendet wird, war eben hier im Search eine andere Komponente einzustellen. Die Sache heißt also, dass wenn ich eine Frage habe, dann wird diese Frage natürlich die Search Engine auch mit erfasst. Im Endeffekt bekommt dann der Traffic, den Yahoo bekommt, macht sich auf den Search positiv bemerkbar. Also Search Engine, wie alle wissen, werden ja durch die Advertising bezahlt, AdWords bei Google und indem ich mehr kreiere durch Social Search, gelingt es mir also, mehr Traffic auf meine Search Engine zu bringen. Das habe ich zusammengefasst in diesem Diagramm. Warum ist das Ganze ein Game Changer? Was ändert sich hier im Spiel? Also ich gebe es jemandem, früher hat er die Frage an Familie gestellt, an Freunde gestellt oder an Yahoo, an Google, die dann wiederum Wikipedia, Blogs, MySpace und so weiter aussuchen, weil irgendwelche Leute mit einem gewissen Wissen das eingegeben hatten. Dieses Spiel verändert sich gerade hier im Web 2.0. Das Spiel verändert sich, indem Leute mit der Frage diese Frage direkt stellen können und Leute mit Antworten diese Antworten direkt an diese Menschen zurücktun können. Das Ganze aber dann in den Pool natürlich mit eingeht, sodass das Wissen, was wir auf dem Web finden können, sich vergrößert. Zwei Learnings. Erstens, die Expertise ist in dem Schwanz der Verteilung. Sie kennt eigentlich hier von The Long Tail, Chris Andersons Gedanke, dass was auf dem Web sich tut, nicht der Head of the Distribution ist, das, was man in den Zeitungen liest, das, was man allgemein als Allgemeinwissen hat, sondern in the Tail of the Distribution, wo eben beliebig viele Dinge beliebig selten vorkommen. Und das zweite Learning, es geht im Social Search. Hier in diesem Fall geht es um jemanden über Healthcare in America, Hillary Clinton, selbst hier bei Yahoo Answers Fragen stellt und Fragen beantwortet. Also Yahoo Answers, Social Media, ist um soziale Netzwerke, es geht um Kontakte und deshalb ist der Gedanke da, Ask, Answer und es. Nun, das Problem bei Yahoo Answers ist, dass hier im Prinzip Leute, die, wie wir wahrscheinlich sagen würden, zu viel Zeit haben, nichts anderes zu tun haben, umhängen und dann, wenn irgendeine Frage kommt, die halbwegs interessant ist, die Frage zu beantworten versuchen. Also ich sage es immer so, dass Leute einfach keine Ahnung stellen, irgendwelche Fragen, die anderen Leute, die auch keine Ahnung haben, die meinen gerne beantworten. Und da kann man sagen, das ist vielleicht nur ein gewisser, limitierter Wissens. Die Frage ist dann, wie können wir Tools entwickeln, dass die Leute, die tatsächlich eine Ahnung haben, auch die Frage zu sehen bekommen. Denn ich glaube, wenn Sie sich mal 10 Minuten Zeit nehmen und die Fragen da sehen würden, ich glaube, Sie würden nicht ein zweites Mal wieder. Darauf hat, und das sind Beispiele, eine Firma namens Illumio, Palo Alto, die Antwort, die sagt, wir gehen mal davon aus, dass die Dinge, die Sie auf Ihrer Harddisk haben, auf Ihrem Disk Drive haben, dass dieses die Dinge sind, für die Sie auch Kompetenz haben. Selbst geschrieben, vielleicht haben sie irgendwie abgesaved oder sowas. Und jetzt bekommen, die werden also initiiert, bekommen sie nur die Fragen, für die wir meinen, dass sie eine bessere Antwort haben als die meisten anderen Menschen. Das heißt also, sie haben ein kleines Programm auf ihrem Rechner laufen und wenn Fragen reinkommen, die Fragen matchen mit dem, was sie gut können, dann wird die Frau so und so würde gerne das wissen. Und Sie haben dann die Wahl zu sagen, so weit kommt es, dass der Frau so und so ist auch noch erzähle. Oder Sie können der Frau so und so, ja, wie wäre es Ihnen denn wert? Das heißt also, hier im Social Search nehmen wir eine Komponente dazu, die Sache, wofür kennen wir uns aus? Und damit ist diese Information Overload, tausende von Fragen mit durchforsten und zu gucken, welche gerade von denen, die da hochkommen, mich interessieren könnten, relativ gut gelöst. Dass man nur noch sieht, wo man selbst natürlich eine Antwort hat. Wichtig ist das auf dem Intranet, also innerhalb der Firma. Denn in großen Firmen ist meistens der Fall, dass irgendeine Frage, die Sie haben, irgendjemand schon mal beantwortet hat, aber Sie nicht wissen, wer derjenige ist. In der großen Firma ist auch so, dass die Information, die auf den Harddrives sitzt, weniger problematisch ist, wem sie gehört. Die Firma bezahlt die Leute und hat meistens auch Recht drauf, dann diese Dinge danach wieder zu verwenden. Das heißt also hier dieser Web 2.0 Gedanke, Leute zusammen zur Kollaboration zu bringen, aufgrund der Arbeit, die sie in der Vergangenheit geleistet haben, ist ein gutes Beispiel von dem, wie sich die jetzige Welt von der Welt vor ein paar Jahren unterscheidet. Ein anderes Beispiel, welches implizite Daten verwendet, ist die Firma Atensa, die wiederum eine Information Appliance innerhalb der Firma, die aufgrund des Leseverhaltens von Leuten, des Attention Behaviors von Leuten, herausfindet, wer meistens jemand ist, der sich besonders schnell auf irgendwas Neues einschwingt. Und dann können Sie abonnieren, die Sachen, die liest, dass die auch Ihnen dann höher hochgespielt werden, als Dinge, die sonst an sich von keinem großen Interesse sind. Das dritte Beispiel, das ich bringen wollte, ist, dass es einige gute Tools hier in diesem Crowdsourcing gibt, Tools, um Informationen zu aggregieren. Da ist ein Beispiel CircleUp.com, eine Firma in Los Angeles. Was CircleUp macht, ist, dass wenn Sie irgendwelche Fragen haben, so Trivialfragen sein, dass Sie herausfinden wollen, wo sollen wir zu unserem monatlichen Sozialevent in unserer Gruppe, die Leute hier in so einem Kegel gehen oder so in ein Schwimmbad gehen. Und da, wenn man das einen Sekretär machen lässt, ist das Ping-Pong hin und her. Was die Crowdsourcing-Tools uns erlauben, ist einmal die Frage zu stellen, das Ganze läuft über Instant Messaging und dann wird es aggregiert und man kann schauen, wie zu jedem gewissen Zeitpunkt da die Situation ausschaut. In so einer kurzen Keynote kann man nicht viele Beispiele bringen. Ich möchte jetzt noch zusammenfassen, was wir hier so sprechen. Ich wollte Ihnen also ein paar Beispiele geben, erstmal, worum es hier um Web 2.0 ging. Und der wichtige Punkt hier, den ich gebracht hatte, war, dass Daten eine zentrale Rolle spielen. Daten sowohl von Klicks, Daten der Intention, Search, Daten der Aufmerksamkeit. Tools in der Zeit, die uns erlauben, im Web 2.0, in diesen 100 Millionen co-produzierten Dingen, uns zurechtzufinden, eben die Aufmerksamkeitsdaten und auch die Interaktionsdaten von Leuten miteinander in Verbindung bringt. Social Search, kanonisches Beispiel Yahoo Answers, 10% der Internetbevölkerung verwenden es, hat weniger mit dem, als Businessmenschen hier uns erwarten, zu tun, als es mehr ein soziales Spiel geworden ist. Identity, Pseudonymität, also nicht Anonymität, sondern Pseudonymität, das heißt mit Persistent History, ist ein zentrales Element dort. Leute machen mit, um sich selbst zu verwirklichen, aber auch, um vielleicht eine gewisse Einsicht zu bekommen. Monetarisierung für Social Search für Individuen heißt es, dass sie in manchen Beispielfällen diesen Search monetarisieren können, indem sie sich als Experten ausgeben und wenn sie oft genug demonstriert haben, dann auch die Möglichkeit, dafür Geld zu verlangen. Mark Smith von Microsoft Research ist der Meinung, dass für Yahoo und für Microsoft BBS das zentrale Treffen, wenn sie also ein Problem ein paar Mal gelöst haben, dass dann jemand anderer, der auch ein Problem hat, sagt, gut, sie haben es demonstriert, sie haben einen guten Ruf. Und der letzte Punkt ist eben hier der Competitive Intelligence, indem wir durch Analyse abspielt, rausfinden können, was die Trends sind, zum Beispiel auch Comparative Brand Measurement durchführen können. Ich habe Zeit für ein, zwei Fragen. Hätten Sie irgendwelche Fragen? Wenn es keine Fragen gibt, dann möchte ich direkt und den nächsten Vortrag vorstellen. Alex Burmeister. And let's switch to English here. It's my pleasure to introduce Alex to come to the stage. Alex from the UK and works at Nielsen Net Ratings, has been at Nielsen for 2 years, and is going to talk to us about web talk.
Good morning, everyone.